Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Mich begleitet das Thema Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen. Meine professionelle Herkunft ist im Arbeitsmarktservice angesiedelt, wo ich seit Anfang der 80er Jahre beruflich tätig bin, zuletzt als Landesgeschäftsführer in Salzburg. Und das Arbeitsmarktservice hat sich mit dem Thema Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit befasst, intensiv seit Ende der 80er Jahre, als klar war, dass in den nächsten Jahren, tatsächlich erfolgt dann Anfang der 90er Jahre, das Arbeitsmarktservice ausgegliedert wird aus der unmittelbaren Bundesverwaltung und sich in einem Spannungsfeld von gleichzeitig zugelassener privater Arbeitsvermittlung und damit in einem begrenzten Wettbewerb auch wird bewähren müssen. Wir haben eine Antwort auf diese Situation gefunden, indem wir relativ rasch verschiedene Systeme entwickelt haben und Kundenorientierung und Qualitätsmanagement als übergeordnetes System waren ganz wesentliche Aspekte, diese Herausforderung der Ausgliederung annehmen zu können. Ich bin dann Anfang der 2000er Jahre in eine politische Funktion beim Land Salzburg gekommen, war dort zuständig als Landesrat für Soziales und für Personal, konnte dann als Landesrat diese Überlegungen von Kundenorientierung und Verbesserung von Kundenzufriedenheit auch in Salzburg in der Landschaft ein bisschen mit beeinflussen und habe als Landesrat für Personal auch im Zusammenhang mit New Public Management diese Gedanken von Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit auch in die Landesverwaltung versucht, stärker zu verankern. Als Minister muss ich gestehen, dass es nur sehr schmale Segmente waren im Bereich Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit, die ich damals bearbeitet habe. In diesen zwei Jahren, da hat es Themen gegeben, die mich viel stärker in Anspruch genommen haben. Aber wenn ich etwa denke an die Einführung von Qualitätszertifikaten im Bereich der Alten- und Seniorenbetreuung, dann ist auch dort ein kleiner Schritt in diese Richtung mit gelungen. Als Behindertenanwalt seit 01.01.2010 bin ich erst dabei, zu Beginn auch diese Überlegungen in die unmittelbare Arbeit als Behindertenanwalt mit zu integrieren. Und wir haben uns vor wenigen Wochen als Ziel gesetzt, in der Behindertenanwaltschaft, eine kleine Einrichtung mit 5 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, heuer 2 Kundenzufriedenheitsbefragungen, Erhebungen mit unseren Kunden und Kundinnen auch zu machen. Und wir haben 2 Kundengruppen identifiziert. Das eine sind die Behinderteneinrichtungen selber und zweite sind Menschen mit Behinderung, die die Dienstleistungen der Behindertenanwaltschaft in Anspruch nehmen. Von denen kann ich Ihnen nicht berichten, was ich jetzt in diesem Impulsreferat Ihnen versuchen werde darzulegen, sind zum einen Erkenntnisse, die aus 10, 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema sich entwickelt haben. Das wird kursorisch sein, kann nicht das gesamte Themenfeld abdecken. Das ist der Vorteil des Impulsreferates. Die nachfolgenden Referentinnen und Referenten, vor allem aber auch Sie selber in den Workshops, müssen dann systematischer und umfangreicher arbeiten. Ich kann das eine oder andere Thema vielleicht setzen. Ich werde in circa 20 Minuten grundsätzliche Überlegungen zum Kundenbegriff und zum Thema Kundenorientierung versuchen, mit Ihnen zu teilen. Ich werde 2 Modelle der Kundenorientierung nur ganz kurz darstellen, werde auch ganz kurz über die Bedeutung der Einbeziehung von Kunden und Kundinnen generell sprechen für Organisationen, dann Messbarkeit der Kundinnenzufriedenheit aus den Erfahrungen im Arbeitsmarktservice auch kurz darlegen und ähnlich die Erfahrungen zur Beeinflussbarkeit von Kundinnenzufriedenheit, wie wir sie auch bestätigt haben, in der Literatur gefunden, aber bestätigt haben durch die eigene Arbeit auch Ihnen darlegen. Zu den grundsätzlichen Fragen, die sich stellen, wenn Kundenzufriedenheit, Kundenorientierung in sozialen Einrichtungen angesprochen wird. Es ist ein relativ junges Thema. Das Thema Kundenorientierung, nach meinen Erfahrungen, erreichte die sozialen Dienstleistungseinrichtungen und auch die öffentliche Verwaltung. Das ist weitgehend parallel gegangen, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Vorher war das viel breiter ein Thema in marktorientierten Unternehmen, wo mit Verschärfung, Zunahme des Wettbewerbs der Kampf um den einzelnen Kunden natürlich über die bestmögliche Erfüllung von Kundenanforderungen auch geführt worden ist, eine systematische Erhebung, was denn da erforderlich wäre, zu einem ausgebauten Begriff von Kundenorientierung geführt hat. In sozialen Dienstleistungseinrichtungen haben wir bis Ende der 80er Jahre zur Gänze und teilweise auch heute noch weniger von Kunden und Kundinnen gesprochen, sondern von Klienten oder dort, wo es um hoheitliche Erledigung geht, durchaus klassisch von Partei. Und natürlich, Sie wissen das auch aus anderen Zusammenhängen, Sprache schafft, bildet Bewusstsein und Kunde, Kundin, Klient, Klientin, Partei, das prägt eigene Bilder und Vorstellungen. Klient, so wohlmeinend der Begriff ist und so sehr auch in bestimmten Bereichen seine Berechtigung hat, ist ein Begriff, der vermittelt eine Vorstellung, es geht um einen Schutzbefohlenen, der ein Defizit hat, ein Problem hat, das von einem Kundigen, Sozialarbeiter, Arzt, Psychologen, was auch immer, bearbeitet wird und hier geholfen wird. Also steht ein paternalistischer Ansatz, der eher defizitorientiert ist, dahinter. Klassisch der Klientenbegriff bei Rechtsanwälten oder Wirtschaftstreuhändern, da ist er das sehr, sehr transparent. Der Begriff Partei, der im öffentlichen Bereich geläufig ist, drückt aus im Sprachbild und in den tatsächlichen Zusammenhängen trotz allen Rechten von Parteien eine Form von Über- und Unterordnung, wo dem einzelnen Bürger, Bürgerin als Partei eine Behörde, ein Staat, Behörde als Teil des Staates gegenübersteht. Der Kundenbegriff, der aus der Marktwirtschaft kommt, ein relativ neuer Begriff ist, erst im 18., 19. Jahrhundert auftaucht. Er impliziert Marktsouveränität, er impliziert rechts- und geschäftsfähige Personen, die souverän über ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse verfügen und am Markt zukaufen, Produkte und Dienstleistungen, welche sie wollen, zu welchem Zeitpunkt sie das wollen und von wem sie das wollen. Und allein wenn man das formuliert, spürt man schon, da gibt es ein Spannungsverhältnis zu den Aufgaben von sozialen Einrichtungen. Denn im Regelfall, auch heute noch, ist die Person, auf die sich die Tätigkeit einer sozialen Einrichtung bezieht, nicht in diesem Ausmaß souverän, dass sie selbst bestimmt, wann, zu welchen Zeitpunkten, welche Dienstleistungen, gar zu welchen Preisen in Anspruch genommen werden, gekauft werden und wann die souveräne Entscheidung auch erfolgt, das nicht zu tun. Dennoch, obwohl es hier ein auf der Hand liegendes Spannungsverhältnis gibt, hat der Kundenbegriff die sozialen Dienstleistungen auch den öffentlichen Bereich nicht nur erreicht, sondern in einem großen Teil dominiert er derzeit die Diskussion. Und das kommt aus zwei Ebenen, aus zwei Schienen nach meiner Erfahrung. Zum einen aus der Wahrnehmung, dass zur Professionalisierung von Dienstleistungen die Person, auf die sich die Dienstleistung bezieht, stärker ernst genommen werden muss, gefragt werden muss, als Partner, als Person, mit der man sich austauscht, auf einer mehr oder weniger gleichberechtigten Ebene sich aufdrängt. Also im Zusammenhang mit Kundenorientierung auf die Person zu fokussieren, auf die die Dienstleistung gerichtet ist, kommt der Kundenbegriff ins Spiel, auch wenn er von Anfang an durch seine Widersprüchlichkeit im Feld der sozialen Arbeit nicht unumstritten war, dass sich weitgehend durchgesetzt. Die zweite Schiene, aus der der Kundenbegriff kommt im Bereich soziale Dienstleistungen, ist Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement als Entwicklung, die im öffentlichen, bei öffentlichen Dienstleistern, bei sozialen Dienstleistungseinrichtungen seit den 90er Jahren, etwa Mitte der 90er Jahre, immer massiver gekommen ist. Weniger, weil es Anforderungen gegeben hat der Pateneinrichtung, der Rahmenbedingungen, sondern als Reaktion von Unternehmen wiederum auf Professionalisierungsdruck, auf zunehmenden Wettbewerb, Versuch, sich Alleinstellungsmerkmale oder Unterscheidungsmerkmale zu lukrieren, auch das Verhältnis Input-Output, Kosten-Ergebnis zu verbessern. Das waren alles Motivationen, um Qualitätsmanagement in den Unternehmen einzuführen. Ich habe selbst als Landesgeschäftsführer in Salzburg im Jahr 1996 meine erste ISO 9001, damals noch 94er Zertifizierung in der Organisation erreicht und dann mit der prozessorientierten 2000er Version in der Folge das wiederholt. Das AMS ist zwischenzeitlich beim Qualitätsmanagement teilweise auf ISO 9000 fußend, teilweise auf das EFQM-Modell von Quality Excellence. Im Bereich der sozialen Dienstleistungen ist nicht für alle, aber für viele der Dienstleistungserbringer typisch, dass es sich um ein Dreiecksverhältnis handelt. Dass der Empfänger der Dienstleistung vom Besteller und Bezahler der Dienstleistung meistens unterschieden ist. Das muss nicht sein, beim AMS ist es ein bisschen komplizierter, aber typischerweise bei einer Behinderteneinrichtung, die über den Fonds Soziales Wien einen Rahmenvertrag hat, mit Qualitätsstandards, mit Kostenmerkmalen, mit Kennziffern, wird die Dienstleistung erbracht einer Person gegenüber, mit der wiederum ein Detailvertrag, ein Betreuungsvertrag, Wohnvertrag geschlossen wird und diese Person wiederum hat gegenüber dem Fonds Soziales Wien bzw. der Stadt Wien ein Rechtsanspruchsverhältnis, entweder, das habe ich vergessen abzuschalten, entweder aufgrund, das passiert Ihnen hoffentlich nicht, mir ist jetzt passiert, entweder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Normen auf einer niederen Ebene. Allein in diesem Dreiecksfeld, das Auseinanderfallen von Besteller, Empfänger, Bezahler, ergeben sich natürlich Probleme, Spannungsfelder für soziale Dienstleistungsunternehmen, nämlich in der Definition des Kundinnen- und Kundenbegriffes. Wer ist denn jetzt Kunde? Ist es die Person, die die Dienstleistung in Anspruch nimmt, die Person, die Einrichtung, die bestellt und bezahlt, während dem in marktwirtschaftlichen Verhältnissen das zusammenfällt, im Regelfall zusammenfällt, die Person, die in Anspruch nimmt, die zahlt auch und bekommt die Leistung, ist das in diesen Dreiecksfeldern auseinanderfallend. Die meisten oder viele Einrichtungen beantworten diese Frage so, dass sie den Kundenbegriff verdoppeln, den unmittelbaren Kunden, die Person, die die Dienstleistung in Anspruch nimmt, und den mittelbaren Kunden, den Anführungszeichen Kostenträger. Man kann es auch anders beantworten, indem man den Kundenbegriff scharf fasst und nur dem, der die Leistung, die Person, die die Leistung erhält, als Kunde, Kundin bezeichnet und den Kostenträger im Rahmen der sonstigen Anspruchsgruppen sowie Mitarbeiter, Gesellschaft, Partner, Lieferanten auch mit einbezieht. Ich persönlich bin eher der Meinung, dass man den Kundenbegriff verdoppeln müsste, weil doch die Position des Kostenträgers, mit dem der Rahmenvertrag abgeschlossen wird, sich unterscheidet von einem normalen Partner, Lieferanten oder Gesellschaft und Mitarbeiter. Es gibt die Diskussion damit, ob der Kundenbegriff ein Etikettenschwindel ist. Nur wenn man so will, wenn man es ganz scharf fasst und man ist sich dieser Widersprüchlichkeiten, die ich kurz angesprochen habe, nicht bewusst, dann könnte man zu diesem scharfen Urteil durchaus kommen, Etikettenschwindel. Wenn man den Begriff weiter fasst und sich dieser Unschärfen bewusst ist, dann hat dieser Kunde den Begriff und die daraus folgende Kundenorientierung einen großen Nutzen für die Einrichtungen und für die Gesellschaft insgesamt. Man kann sich fragen, spiegelt der Kundinnenbegriff die Ökonomisierung der sozialen Arbeit wider? Ich meine ja,
Das tut er zu einem guten Teil. Nur ist diese Ökonomisierung halt nicht nur kritisch zu sehen, sie hat auch kritische Aspekte, sie hat aber auch produktive Aspekte, etwa wenn in diesen Kundenbegriff dann tatsächlich Wahlfreiheit, Souveränität mit einfließen können. Dann ist der Nutzen des Kundenbegriffes und der Kundenorientierung, dass die Einrichtungen halt viel, viel stärker auf die Bedürfnisse, Interessen und Sichtweisen der Personen reflektieren, die Leistungen in Anspruch nehmen, als das vorher der Fall war. Jetzt ist es so, nach meiner Überzeugung nach, dass die Entwicklung in der Sozialpolitik und auch in der Behindertenpolitik, vielleicht dort sogar ganz besonders, eine Parallelität haben zu dieser Ausweitung des Kundenbegriffes und der Kundenorientierung in sozialen Dienstleistungseinrichtungen. Und ich meine, das ist kein Zufall. Und die Parallelität liegt darin, dass in der sozialen Arbeit insgesamt, aber insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, dieser Paradigmenwechsel auch sichtbar ist, wo Menschen mit Behinderung, wo die Personen, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, weniger als Objekt paternalistischer Fürsorge, sondern zunehmend als Subjekt mit eigener Selbstverantwortung, mit eigenem Selbstvertrauen, mit eigener Entscheidungsmacht und Souveränität auch sich selber verstehen und in einem Prozess dann die Politik auch darauf reagiert hat und nachgezogen hat. Denken Sie, um nur zwei Beispiele zu nennen, die ganze Diskussion um das Pflegegeld, Sachleistung, Geldleistung. Da drückt sich aus diese starke Forderung, aus meiner Sicht zu Recht, von Behindertenorganisationen und von Menschen mit Behinderung. Das Pflegegeld muss eine Geldleistung bleiben, denn es soll dem einzelnen Menschen in die Hand gegeben sein, zu entscheiden, was, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang er an Leistung dann tatsächlich in Anspruch nimmt. Von dieser Seite ist der Kundenbegriff also schon weitgehend erfüllt. Die andere Frage ist, ob von der Anbieterseite die entsprechenden Strukturen es auch gibt, dass diese Wahlfreiheit tatsächlich wahrgenommen werden kann. Das mag in Wien vielleicht im Bereich der Behindertenpolitik ein relativ geringeres Problem sein, aufgrund der Kleinräumigkeit und Vielzahl von Anbietern. Aber denken Sie an den Bezirk Tamsweg in Salzburg, wo ich herkomme, wo es im Bereich der Wohnbetreuung für Behinderte einen Anbieter gibt. Die Caritas im Bezirks 2. Caritas und Lebenshilfe im Bezirkshauptort. Also da kann man weniger von Wahlfreiheit sprechen, also zwischen zwei Einrichtungen. Also ein unvollkommenes Oligopol könnte man hier dahinterstehen. Oder denken Sie im Bereich des engeren Kerns der Behindertenpolitik die Entwicklung hin zu persönlicher Assistenz, selbstbestimmt Lebenentwicklung bis hin zur Diskussion um ein persönliches Budget. Also persönliches Budget würde diese Entwicklung, der systemischen Entwicklung zum Kundenbegriff, zur Kundenorientierung im höchsten Ausmaß entsprechen, wenn das entsprechend auch angebotsseitig begleitet werden würde. Welche Gefahren sehe ich dennoch, die man mitbedenken muss, reflektieren muss, bei Bekenntnis zu dieser Entwicklung zur Kundenorientierung? Die große, aus meiner Sicht, Gefahr ist, dass es hier zu einer Gefährdung demokratischer Kontrolle und Steuerung kommen könnte. Denn dahinter, hinter dem Kundenbegriff mit der hohen Kundensouveränität, muss sich man sich immer die Frage stellen, wie denn die Gesellschaft, die letztlich dann diese Finanzierung auch zu tragen hat, als Steuerzahler, Sozialversicherungsträger, wie denn diese Gesellschaft die Ressourcen verteilt in einem demokratisch legitimierten Prozess. Und eine forcierte Kundenorientierung, denken Sie an persönliches Budget, würde ja bedeuten, die Bedürfnisse, Interessen der Kunden, Kundinnen selber, die nicht mit eigenem Geld das bezahlen, sondern mit Geld, das Transferleistung ist, sind naturgemäß grenzenloser als die eines souveränen Kunden, der mit eigen erwirtschaftetem Geld seine Verteilungsfragen lösen muss. Und wenn man es also ganz scharf formulieren würde, Kundenorientierung auf die Spitze treiben würde, würde es gleichzeitig bedeuten, dass man unbeschränkte Budgets zur Verfügung stellen müsste, was naturgemäß nicht möglich ist. Also dieser Prozess der demokratisch legitimierten Verteilung von Ressourcen wird sich mit Kundenorientierung und Zuspitzung des Kundenbegriffs immer in einem Widerspruch befinden müssen, bis hin zu jenem Fehlen, dass wenn Kunden und Kundinnengruppen besonders laut schreien, besondere Möglichkeiten haben, sich gesellschaftlich einzubringen, dann werden sie hier einen größeren Anteil von Ressourcen bekommen können als andere. Und diese Thematiken gibt es auch jetzt schon im Bereich der Behindertenpolitik. Um ein Beispiel nur zu nennen, wenn persönliche Assistenz nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Bundesländern ausschließlich auf körper- und sinnesbehinderte Menschen konzentriert ist, Menschen mit Lern- und Intellektualbehinderung keinen Zugang haben, dann führt der Ausbau dieser persönlichen Assistenz ohne demokratisch legitimierte Korrekturen zwar zu einer verbesserten Kundenorientierung für körper- und sinnesbehinderte Menschen, aber letztlich durch diese Ressourcenfokussierung zu Lasten anderer Möglichkeiten. Das alles muss man aus meiner Sicht reflektieren. Ich komme jetzt zum Schluss, merke, ich werde zu lange, daher im Eilzugstempo. Das Wesentliche habe ich auch gesagt, was ich sagen wollte. Beim Kundenbegriff oder bei der Kundenorientierung gibt es oft das Missverständnis, ja, der Kunde ist König, alles andere muss hier untergeordnet werden. Das ist vielleicht eine Phrase für das Marketing. In Wirklichkeit ist es nicht durchzuhalten, weil natürlich viele andere Interessenspartner die Bedürfnisse der Kunden auch eingrenzen. Und daher ist der richtigere, der angepasstere Kundenbegriff, ist die, der Kunde ist Partner der Einrichtung des Unternehmens, wo auf Augenhöhe Bedürfnis, interessensorientiert kommuniziert wird und professionelle Lösungen, Dienstleistungserbringung dann erfolgt. Bei Kundenzufriedenheit ist immer, steht im Vordergrund, der Kunde, die Kundin ist kundig, selber seine, ihre eigenen Bedürfnisse, Interessen zu artikulieren. Das soll man nutzen durch Einbeziehung der Kundinnen in die Kundenorientierung. Und das ist meistens ein Vierschritt. Ich habe diese und die nächste Folie übernommen vom unserem Qualitätsmanagement-Handbuch im Arbeitsmarktservice. An erster Stelle steht immer eine Auseinandersetzung mit dem Kundenbegriff und der Festlegung in einem Leitbild, in einem Handbuch, wer ist denn der, die Kunde oder wer sind unsere Kunden? Das ist oftmals gar nicht so einfach, wie an diesem Beispiel mit den Einrichtungen und Kostenträgern auch dargestellt haben. Die nächste Stufe ist dann natürlich hinzuhören, zu fragen, was denn Bedürfnisse, Interessen, Sichtweisen der Kundinnen sind, bevor Lösungen aus Sicht der Organisation, haben wir eh schon immer so gemacht, oder wir wissen schon, was besser ist, angeboten werden. Diese Lösungen müssen gemeinsam mit Kunden und Kundinnen erarbeitet werden und dann die Konzepte, die Prozesse, die konkreten Dienstleistungen entwickelt werden. Und erst dann kann Zufriedenheit auch gemessen werden als Differenz zwischen der formulierten oder vorausgesetzten Kundenerwartung und der subjektiv beim Kunden empfundenen Erfüllung dieser Kundenerwartung. Die Messbarkeit der Kundinnenzufriedenheit, das werden Sie heute und morgen noch wiederholt hören, das ist im Einzelfall ein Problem, die richtige Methode zu finden. Und das ist für Menschen mit basalen Behinderungen sicher eine besondere Herausforderung. Grundsätzlich gibt es eine Vielfalt von Methoden. Im Arbeitsmarktservice wird auf der objektiven Seite gibt Silent Shopping, Mystery Calling, über die das sind verdeckte Kunden, also keine nicht echte Kunden, sondern beauftragte Unternehmen, die sich als Kunden gerieren und dann Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder Telefonberatung in Anspruch nehmen. Warntests durch Dritte, Nachhaltigkeitsanalysen von Lösungen. Subjektiv insbesondere Kundinnenfeedback über eine Servicebox, Kundenrückmeldungen, Beschwerdemanagement als eingerichtete Stelle, wenn es Beschwerden gibt und Kundenmeetings, wo man in regelmäßigen Abständen Kunden und Kundinnen einlädt, im Sinn von Fokusgruppen, um bestimmte vorher formulierte Themen zu besprechen. Merkmalsmessungen und direkte Kundinnenbefragungen. Aber oftmals unterschätzt sind unternehmensorientierte Messungen, Benchmarks mit vergleichbaren Einrichtungen, Prozesscontrolling und interne Qualitätsmessung über jene Kennziffern, die man definiert hat, möglichst gemeinsam mit Kunden, die denn einen Erfolg aus Sicht des Kundens ausmachen und auch eine Selbsteinschätzung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wie sie denn in diesen Dimensionen agieren. Zum Schluss, Deming, einer der Päpste des Qualitätsmanagements in den Vereinigten Staaten, sagt, und die Erfahrungen in den Organisationen, wo ich tätig war, belegen das, dass 85% der Ursachen, Kundenzufriedenheit nicht zu erreichen oder Kundenerwartungen nicht zu erfüllen, das ist ja ein Synonym, sind nicht auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückzuführen, sondern auf System und Prozesse. Also im Vordergrund, wenn Kundenorientierung, wenn Kundenzufriedenheit in ihren Einrichtungen eine stärkere Bedeutung erlangen sollen, denkt man meistens immer an Mitarbeiter, Mitarbeiter. Die müssen sie ändern, die müssen jetzt anders umgehen mit den Kunden und Kundinnen. Spielt auch eine Rolle, aber die Hauptrolle, ob Kundenzufriedenheit erreicht wird oder man hier scheitert, ist, dass man vergisst oder es gut macht, seine Prozesse, den Ablauf der Dienstleistungserbringung vom Kunden zum Kunden genau anzuschauen, mit dem Kunden zu erörtern und konzeptionell zu entwickeln und das System, Aufbau und Ablauforganisation in den Unternehmen, die diesen Prozess befördern oder ihn hemmen oder gar verunmöglichen. Das mag vielleicht ein Hinweis sein, und das ist der letzte Satz, um jene Sorge, jenen sorgenvollen Befund ein bisschen zu relativieren, der am Beginn hier gestanden ist, dass so wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im operativen Geschäft heute hier sind, sondern vor allem Geschäftsführer und Führerinnen und leitende Mitarbeiterinnen von Einrichtungen hier sind. Das ist auch richtig so, denn es ist ihr Geschäft, für Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit zu sorgen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit den richtigen Systemen, mit den richtigen Prozessen werden das gerne auch mittragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen noch zur Verfügung.